Dachvibes. Dachvibes.
Der B2B FMCG Expertentalk.
Wer relevante Beziehungen zu Schweizer Unternehmen der FMCG-Branche aufbauen möchte, der oder diejenige braucht passend zu gemeinsamen Interessen die passenden Adressen. Freut euch auf Fabio Metzler von Cohaga aus der Schweiz.
Viel Spaß.
Okay, herzlich willkommen zu einer neuen Dachvibes-Episode. Heute freuen wir uns riesig auf Fabio aus der Schweiz von der Firma Cohaga. Richtig ausgesprochen, Fabio.
Perfekt ausgesprochen. Vielen Dank, Daniel, für die Einladung und für das Gespräch.
Ja, wir haben zu danken. Wir freuen uns immer besonders, wenn jemand aus der Schweiz Interesse bekundet, hier zu sein. Und ja, ihr habt euch herausgetraut aus dem Dunkel des Address Brokings, wenn ich das richtig verstanden habe. Seid ihr der erste Podcast, der damit ans Licht geht? Was hat es damit auf sich? Was macht diese Branche so geheimnisvoll?
Ja, das frage ich mich auch. Ist eine berechtigte Frage. Es gibt tatsächlich sehr wenig von unseren Marktbegleitern, die sich in die Öffentlichkeit getrauen oder die das auch öffentlich so zum Thema machen. Wir finden, es ist ein Thema, das A, für die Community spannend ist und B, überhaupt nichts, dass man nicht darüber sprechen darf oder etwas, sondern so wie wir es machen, ist es datenschutzrechtlich 100% unproblematisch, weil wir ausschließlich selbst öffentlich frei zugänglich gemachte Daten haben, die wir verwenden. Und somit ist es wirklich rechtlich überhaupt nicht bedenklich. Und ja, von dem her spreche ich sehr gern darüber und habe überhaupt keine Geheimnisse. Du darfst mich alles fragen.
Ja, wir sind ja im B2B-FMCG-Experten-Talk. Nun arbeitet ihr ja nicht nur für FMCG-Unternehmen, aber ihr habt natürlich auch eine hohe Schnittmenge B2B, natürlich dann auch entsprechend mit FMCG-Firmen, speziell auch für unsere Hörerinnen und Hörer hier aus der Dachregion. Und könntest du uns vielleicht nochmal zu Beginn des Gesprächs einen kurzen Überblick über eure Gründungsgeschichte geben? Was hat dich inspiriert, das Unternehmen Cohaga zu gründen?
Ja, sehr gerne. Also ich wollte schon immer Unternehmer werden. Eigentlich seit ich denken kann, und mit 16 Jahren habe ich mein erstes Startup gegründet oder erste unternehmerische Gehversuche gewagt. Genau, wo ich habe die Kantonsschule, also das Gymnasium besucht und habe dann als Maturaarbeit habe ich den Rapper Echo Fresh. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Echo Fresh kenne ich.
Kennst du? Super, ja, den habe ich.
Nicht persönlich, aber er ist auch Markenbotschafter bei Müller Milch gewesen bis vor kurzem.
Ah, okay.
Ist er nach wie vor, okay. Und den kennst du?
Ja, genau, also wir haben ihn nach St. Gallen geholt. Genau, er hat bei uns in St. Gallen hat ein Konzert veranstaltet und unsere Maturaarbeit war von mir und von meinem besten Kumpel, der ist übrigens auch Unternehmer geworden jetzt. Der hat Startup Deskbird heißt es und haben knapp 100 Mitarbeiter. Mit Ivan zusammen, mit ihm habe ich Echo Fresh nach St. Gallen geholt, genau. Und Summer Jam, den kennst du vielleicht auch, der war damals noch ziemlich unbekannt. Der kam gratis mit als sein Homie und die haben dann in St. Gallen ein Konzert veranstaltet. Und genau, Ivan und ich dachten, das ist eine super Geschäftsidee. Aber ja, wirtschaftlich waren wir froh, weil wir dann mit einer schwarzen Null rausgegangen sind. Also war jetzt nicht irgendwie ein super Geschäft, aber waren unsere ersten unternehmerischen Gehversuche. Danach haben wir ein zweites Geschäft zusammen versucht, das war Green Jacket hieß es, da haben wir für Golfspieler so Poloshirts hergestellt, dann haben wir ein drittes Startup gemacht, da haben wir gesunde Golfschuhe hergestellt, so eine Mischung zwischen Gesundheitsschuh und Golfschuh mit Spikes dran, war auch so von mittelmäßigem Erfolg geprägt und dann das vierte war ein Value-Modell für Ineffizienzen im Sportwettenmarkt, wo wir statistisch untersucht haben, so die Leistungsstärke von Fußballmannschaften und ob das quasi, ob die fair bewertet werden, weil da fließen auch recht viele Emotionen rein etc. Und ja, das lief eigentlich gut, aber es war aus rechtlichen Komponenten mit FINMA-Regulatorien etc., was nicht so ganz einfach in der Umsetzung. Und als diese vier Startups so ich sage jetzt mal, gescheitert sind, hat mein Vater gesagt, jetzt gehst du studieren, damit was Rechtes aus dir wird und du, ich sage jetzt, einen Backup-Plan hast. Und dann habe ich mich entschieden, an der Uni Basel ein Wirtschaftsstudium anzugehen, habe das Unternehmersein vorläufig schon mal ein bisschen auf Eis gelegt. Das war im Herbst 2015. Und dann bin ich wirklich durch einen Zufall, einen Studentenjob, wo eine Dame auf der Jobplattform von der Uni Basel, wo man so Jobs findet wie Hundesitting und solche Geschichten, bin ich eigentlich über den Job gestolpert, wo ein Student gesucht wurde, der eine Liste erstellt von allen Alters- und Pflegeheimen. Habe mich dann beworben, weil ich hatte keine Lust, irgendwie Kellnern zu gehen oder irgendwo im Kino zu arbeiten, sondern dachte, kann ich gemütlich von meiner Studentenwohnung aus die Adressen sammeln und habe dann eigentlich so, bin damit in Berührung gekommen.
Okay, also sehr, sehr spannend. Erst wollte ich fragen, ob du vielleicht Duracell-Batterien gefrühstückt hast in deiner Kindheit, weil du so ein Longlife hast und immer wieder mit Projekten starten. Aber ich glaube, genau das braucht man. Also ja. Ich glaube, diese Energieleistung unterscheidet, glaube ich, auch Gründer von Angestellten wie mir. Ich betreibe diesen Podcast auch, weil ich denke, irgendwohin muss man mit der Energie zusammen mit Finn. Und wir finden es klasse, dass du da bist. Und spannendes Intro.
Vielen Dank.
Und auch eine spannende individuelle Geschichte, weil du kommst ja quasi aus einer Story in deine Gründung rein. Erinnert mich fast ein bisschen an Arnold Schwarzenegger, der immer wusste, ich will nach Amerika, ich weiß nur noch nicht über welchen Pfad, aber du hast den Pfad selbst gefunden. Und der führt dich halt über diesen Studentenjob in dein späteres Unternehmen. Und wann hast du das Unternehmen gegründet?
Ich habe es dann im Herbst, also wo ich dann das so als Studentenjob gemacht habe, ich es zuerst im ganz kleinen Rahmen gemacht. Also ich habe dann eine Einzelfirma, einfach Fabio Metzler Verzeichnispflege hieß die, da habe ich es während dem Studium zuerst alleine und dann habe ich zwei Mitstudentinnen dazugenommen, die für mich die Daten gesammelt haben und ich habe dann mich um den Verkauf gekümmert und habe dann im ersten Jahr glaube ich, etwa 70.000 Franken Umsatz gemacht neben meinem Studium und habe mir so eigentlich das Studium finanzieren können. Also war ganz angenehm, dass man da nicht irgendwie nur Wasser und Brot hatte, sondern sich schon ein bisschen etwas leisten konnte. Und dann im zweiten Jahr lief es ein bisschen besser. Da habe ich dann, glaube ich, etwa 80.000 Umsatz gemacht. Im dritten Jahr so 85.000 und im letzten Studienjahr, ich habe 4 Jahre studiert, habe ich dann 99.000 Umsatz gemacht, weil ab 100.000 Franken Umsatz muss man Mehrwertsteuer bezahlen und dann habe ich schön geschaut, dass es unter den 100.000 blieb. Wo ich dann fertig war mit dem Studium, das war im Jahr 2020, habe ich zum guten Glück habe ich meine heutige Co-Founderin Isabel Bischoff kennengelernt. Mit ihr zusammen habe ich dann die Kohag AG gegründet, das war im April 2020 und danach ist es eigentlich steil bergauf gegangen. Wir haben dann in unserem ersten Geschäftsjahr haben wir unseren Umsatz fast verzehnfachen können. Also wir haben etwa 900.000 Umsatz gemacht im ersten Geschäftsjahr und sind seitdem eigentlich bootstrapped gewachsen. Jetzt haben wir es 4,5 Jahre und sind ja eigentlich jedes Jahr immer so um 15-20% gewachsen, außer dieses Jahr. Da werden wir wahrscheinlich, wenn das Jahr jetzt so gut zu Ende geht, wie es bisher lief, dann werden wir so 40% Umsatzsteigerung erreichen.
Ja, Wahnsinn. Und das alles aus eigener Leistung, also nicht fremdfinanziert.
Ja, genau. War viel Arbeit und war kleine Löhne auszahlen als Founder, war wirklich sehr, sehr viel. Sachen Klinken putzen, Leute anrufen, nachfassen, auf Events gehen, kontinuierlich halt wirklich aufbauen von den ersten 5, 10, 20, 100, 200, 500 und dann irgendwann hat man die ersten 1000 Kunden erreicht und ja, wirklich sehr, sehr viel Aufbauarbeit.
Ihr seid die richtige Adresse für gute Adressen.
Ja, das kann man so sagen.
Die hattest du ja selbst schon, ne?
Ja, das hat uns, ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Das hat uns sehr viel geholfen bei unserer eigenen Akquise natürlich. Wir nutzen unsere Listen sehr stark für unser Direct Marketing und ja, das hat uns viel geholfen.
Okay, sehr cool. Also du hast ja schon einige Einblicke eingeben können. Und was macht die Kohag AG? Das hast du jetzt schon so ein bisschen erzählt, so wie es losging. Aber was unterscheidet euer Angebot von anderen Anbietern auf dem Markt?
Ja, da gibt es einen ganz wesentlichen Unterschied und zwar ist das die Qualität der Leads. Alle unsere Mitbewerber, die machen Data Scraping, also die kopieren die Daten einfach aus dem Internet heraus. Meistens machen sie relativ triviales Data Scraping, also die haben eine Schnittstelle, beispielsweise zum Hans-Register bei uns in der Schweiz und nehmen einfach die Leute, die im HR eingetragen sind, als Ansprechperson und dann haben sie, wenn überhaupt, haben sie eine Info@E-Mail-Adresse oder irgendwie eine zentralen Telefonnummer. Und wenn ich zum Beispiel jetzt ein Möbelhaus bin und ich möchte meine Schreibtische oder meine Betten möchte ich einem Hotel verkaufen. Und ich schreibe da den VR-Präsident von dem Hotel an, der vielleicht ein Treuhänder ist oder ein Anwalt, und versuche den auf einer Info@E-Mail-Adresse zu erreichen. Erstens mal, es gelangt nie an ihn. Zweitens, auch wenn es an ihn weitergeleitet werden würde, er ist nicht die richtige Ansprechperson, die sich in dem Hotel um den Einkauf von Möbel kümmert. Und deshalb, das ist unser USP. Wir machen wirklich alles von Hand. Wir haben 12 Leute bei uns im Büro, die den ganzen Tag die Adressen recherchieren. Wirklich über Internetrecherche gehen sie direkt auf die Homepage der jeweiligen Firma und schreiben direkt von dort, kopieren sie Ctrl-C, Ctrl-V, den Namen, die Koordinaten, also die E-Mail-Adresse, die Telefonnummer, die physische Adresse, Anzahl Mitarbeiter, Homepage, das kopieren sie alles eigentlich so händisch ins Excel raus. Und unsere Kunden schätzen das enorm, wenn sie wirklich von uns die operativen Entscheidungsträger kriegen und die direkten Koordinaten dazu.
Das heißt, jemand, der seine Daten im Internet preisgibt, und zwar auf seiner Webseite, der möchte auch gefunden werden.
Genau, das ist genau der richtige Punkt. Es gibt bei euch in Deutschland ist ja das DSGVO, in der Schweiz gibt es seit dem letzten September ein neues DSG, Schweizerische Datenschutzgesetz. Und in diesem DSG, wie auch übrigens im DSGVO, ist es ganz klar geregelt, dass Daten, die selbst öffentlich frei zugänglich gemacht worden sind, sind nicht besonders schützenswert. Also wenn du deine direkten Koordinaten publizierst, dann möchtest du von potenziellen Kunden natürlich kontaktiert werden. Gleichzeitig dürfen dich aber auch potenzielle Lieferanten kontaktieren. Auf welche Art und Weise, das ist nochmal separat geregelt im UWG, in unserem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. Da muss man natürlich sich an die jeweiligen Richtlinien halten. Aber datenschutzrechtlich ist es völlig unproblematisch, solange es öffentlich frei zugängliche Daten sind. Da gibt es ganz feine Unterscheidungen. Wenn du zum Beispiel in einem Tennisverein bist und du hast deine direkte geschäftliche E-Mail-Adresse dem Tennisverein angegeben zum Zweck, dass du dort die Rechnung und die Mitgliederinfos kriegst, dann gilt das nicht als selbst öffentlich frei zugänglich gemacht, wenn dein Tennisverein dann hingeht und deine E-Mail-Adresse auf seiner Homepage publiziert. Also da muss man sich wirklich sehr strikt daran halten, was direkt vom Unternehmen oder von der Person selbst öffentlich frei zugänglich gemacht worden ist. Und wir bei Cohaga halten uns da wirklich zu 100% daran. Wir können auch bei jedem Eintrag können wir immer mit Quell-URL und mit Zeitstempel nachweisen, wann und wo wir das öffentlich frei zugänglich gefunden haben.
Genau. Okay, ihr seid da in alle Richtungen abgesichert. Das ist ja auch ganz wichtig für unsere Hörer da draußen aus der FMCG-Branche. Und ja, ich sagte das gerade, ist auch schon das Stichwort, die Qualität eurer Firmenadressen im Bereich FMCG ist dann damit ja auch entsprechend gesichert.
Ja, das ist genau richtig. Wir haben da beispielsweise aus dem Bereich Detailhandel Food und Getränke, wir haben von Apotheken und Drogerien, wir haben aus der Verpackungsindustrie, aus der Getränke, aus der Lebensmittelverarbeitungsindustrie, aber auch natürlich von Tierarztpraxen, von Werbeagenturen, von Online-Shops, von unterschiedlichsten Branchen haben wir da wirklich hervorragende Adressen. Stand heute leider erst aus der Schweiz, aber wir sind fest daran am Arbeiten, dass wir zukünftig in wenigen Monaten wahrscheinlich bereits auch Österreich und Deutschland abdecken können.
Ja, okay. Also die Adressbroker- und Direktmarketingbranche, das haben wir schon eingangs herausgefunden, gilt eigentlich als eher verschwiegen. Du wagst den Weg heraus, weil du auch dich auskennst und weißt, was du machen kannst, wo die Grenzen sind. Und ihr legt dann Fokus auf Qualität. Das macht es erstrebenswert, dass ihr darüber sprecht. Was sind denn einige der größten Missverständnisse oder Mythen, die du über diese Branche aufklären kannst?
Ja, genau das eine ist mit dem Datenschutz, das ist etwas, was wir schon angesprochen haben, wo viele denken, ja, darf man das überhaupt, ist das zulässig und so weiter. Da gibt es viele Missverständnisse, auch die Unterscheidung zwischen dem DSG und dem UWG, das ist vielen Leuten nicht ganz klar. Dann, was auch oftmals, sage ich jetzt aufgrund von leider schlechter Qualität, die von einigen unserer Mitbewerbern geliefert werden, dass es nicht funktioniert. Ein Direct Mailing, das, wie wir besprochen haben, wenn du schlechte Datengrundlage hast und du schickst dahin, schickst du deine Flyer oder schickst du deine Unternehmensinformationen und du erreichst nicht die richtige Person, du hast keine direkten Koordinaten, dann ist es, glaube ich, nicht verwunderlich, wenn da keine Response kommt. Bei uns, ich habe jetzt gerade vor 2 Wochen, habe ich an der Swiss Indoors in Basel, das ist ein großes Tennisturnier bei uns, wo wir gute Kunden von uns eingeladen haben, da habe ich mich mit einem Kunden unterhalten, der hat in Bern hat der eine Unternehmensberatungsfirma, so im Bereich Cybersecurity und Datenschutz, auch zu den Themen beraten sie Unternehmen, haben etwa 50 Mitarbeiter. Auf jeden Fall hat der bei uns die Liste gekauft von Pensionskassen. Das sind etwa 1.500 Pensionskassen und Vorsorgeeinrichtungen. Er hat bei uns bezahlt 1.800 Franken für die Liste. Und dann war ich mit ihm an der Bar an der Swiss Indoors und dann habe ich so gefragt, ja und, wart ihr zufrieden mit den Adressen? Er so, ja, ja, war ganz okay. Und ich so, ja, super, dann habt ihr 2-3 Kunden gewinnen können mit der Liste. Und er so, ja, sie hätten etwa 100 Kunden dank unserer Liste gewonnen. Und ich so, ah, okay, 100? Ja, ja. Und ich so auch, ja, 100 ist ja mega cool, dann gratuliere, ist eine starke Zahl. Wie, also pro Kunde, was habt ihr da für ein AOV, für einen durchschnittlichen Warenkorb? Und er so, ja, etwa 12.000 Franken machen sie Umsatz pro Kunde. Und sie haben 100 Kunden dank unserer Liste gewonnen. Also der hat 1,2 Millionen Umsatz gemacht mit einer Liste von uns, für die er 1.800 Franken bezahlt hat. Und dann habe ich ihm auch gesagt, ja, ich würde sagen, das nächste Bier geht also auf dich. Und er war dann sehr amused.
Ja, schöne Geschichte. Ist ja nicht nur eine Geschichte, sondern einfach eine True Story aus dem echten Leben. Und aber genau das will man hören. Also das ist ja im Grunde ein Success Case, den du mir hier gerade schilderst. Und um Success Cases geht es. Das heißt aber auch natürlich, dass euer Produkt vor allem beliebt ist bei Dienstleistern. Zum Beispiel Dienstleister, die auch Herstellerkunden aus der FMCG-Branche oder auch Herstellern nicht nur, sondern auch vielleicht Retailern aus der FMCG-Branche ihre Dienstleistung zur Verfügung stellen wollen, aber wahrscheinlich auch umgekehrt.
Ja, ist gerade ein guter Punkt, den du ansprichst, weil am Sonntag, das war der Finaltag, war ein anderer Kunde von mir anwesend, ein sehr, sehr geschätzter Kunde. Ich kenne ihn wirklich schon lange und ein super Typ. Der vertreibt Schwangerschaftstests. Der verschreibt Schwangerschaftstests, der vertreibt die unter anderem natürlich an Apotheken, Drogerien und für den sind unsere Adressen auch sehr relevant. Der hat damit tolle, wirklich tolle Resultate erzielen können.
Okay, sehr, sehr cool. Apotheken machen in Deutschland übrigens eine Zahl aus von 18.000 etwa, vielleicht sogar etwas mehr. Die anderen Channel, die es halt so gibt, bei euch ja auch, die Drogerie, hast du gesagt.
Ja.
Und natürlich LEH. Jetzt habe ich neulich wieder davon gehört, dass zum Beispiel ein Hersteller, ein Startup, was Fuß fassen möchte, auch in der Schweiz, dort um die 400 Kopialen, glaube ich, für sich gewinnen konnte, für eine Listung. Also auch sowas kann ja spannend sein. Das heißt, auch solche Retail-Adressen für Hersteller werden sich wahrscheinlich darunter befinden.
Ja, ganz genau richtig. Also das, was du ansprichst, in der Schweiz gibt es etwa 10% von den 18.000 Apotheken und Drogerien, die hat knapp 2.000 Einträge, diese Liste. Und da ist es so, dass es einige Ketten gibt, eben Coop, Vitality, dann gibt es Amavita, da gibt es 2-3 größere Ketten. Es gibt aber auch viele selbstständige Apotheken, Drogerien, die nicht irgendwie in einer Kette oder in einer Vereinigung organisiert sind und die wirklich selbstständig sind, historisch. Coop ist ja bei uns einer, Coop und Migros sind die zwei großen Supermärkte, neben Aldi und Lidl, die bei uns auch sind. Und Denner, der gehört zur Migros. Genau, und von Coop, da gibt es jeweils in den großen Supermärkten, gibt es vorne beim Supermarkt, gibt es noch eben Coop, Apotheke, Drogerien, genau.
Und Getränkemärkte logischerweise auch, falls du es noch nicht gesagt hast.
Ja, genau. Ja,
ja, logisch. Okay. Gibt es spezielle Trends in der FMCG-Branche, die du beobachtet hast, die eure Dienstleistungen beeinflussen oder einfach auch interessant sein könnten? Weil ich meine, du bist in der Schweiz ja nicht nur als Dienstleister unterwegs, sondern auch als Konsument. Hast du da spezielle Insights, was sozusagen die Trends sind bei euch? Das ist jetzt einfach mal so ein Ausflug raus aus dem, was du machst, rein in deine eigene Wahrnehmung vom Markt in der Schweiz.
Jawohl, ich würde sagen, wir sind da im Vergleich zu euch, sind wir noch nicht so fortschrittlich, sondern bei uns sind das Einkaufsverhalten ist relativ traditionell. Also die Leute gehen dahin, ich sehe in den Einkaufsläden sehe ich jetzt wenige Screens oder KI etc. Das hat bei uns zumindest gemäß meiner Wahrnehmung hat das bei uns noch nicht Einzug gehalten. Die Migros ist bei uns sowieso ziemlich unter Druck momentan. weil es ist eine Genossenschaft, die sind nicht sehr effizient organisiert und die haben deshalb rechte finanzielle Schwierigkeiten. Die hatten auch ein Venture Capital, Sparrow Ventures, die gehörten zu Migros, die hatten 30 Leute und haben in einige Startups investiert, die jetzt gerade vor wenigen Wochen ein größeres Best Smile, Herons gehören noch dazu, aber Best Smile, wo sie fast alle Leute entlassen haben und Sparrow Ventures haben sie ganz geschlossen und die Migros musste sich, ich glaube irgendwie 300 Millionen musste sie Rückstellungen bilden und abschreiben wegen dem Investment. Von dem her, ich glaube, die sind jetzt ziemlich gerade mit sich selber beschäftigt und noch nicht so fortschrittlich. Sonst, was ich weiß oder was ich so mitbekommen habe, es gibt Bestrebungen im Bereich, dass man so Advertima zum Beispiel, die sind bei uns aus St. Gallen, ich weiß nicht, ob du die kennst, die machen, wenn du reinkommst in den Laden, dass sie dich screenen und dann wie schauen, wo bewegt sich, wo geht dein Blick hin und entsprechend schlagen sie dir das vor, was dann zu deinem Consumerverhalten optimal passen könnte und machen da so, versuchen da so Zukunft, die Zukunft des Einkaufens zu beeinflussen.
Aber genau so, was meinte ich, also wir hatten ja mal in einer unserer Folgen Cyrene zu Gast, Davide Scheidegger, übrigens aus der Schweiz, kommt extra ausgewandert nach Deutschland, weil er hier mit dem mit seinem Co-Founder Cyril einfach so ein paar Sachen ausprobieren wollte. Und die haben zum Beispiel auch das Online-Marketing an den POS geholt und letzten Endes nutze die Fläche, nutze das, was die Fläche hergibt. Apotheken bieten weniger Fläche, also weniger Potenzial für große Screens, aber Sensoren, Chips und all dieses ist natürlich sehr, sehr spannend und ich bin auch sehr, sehr gespannt, wie die Reise sich dann halt weiterentwickelt, auch bei euch vor Ort. Wäre vielleicht auch nochmal ein Thema für Address Broking, dass man halt guckt, aha, wir sind da anscheinend am POS, haben wir da Nachholbedarf, was das Thema intelligente Einkaufswagen betrifft. Vielleicht hören ja hier irgendwelche Anbieter von solcher smarter Technologie zu und müssen sich jetzt mal beeilen, dass sie sich bei dir melden.
Ja, sehr spannend. Ich habe gerade gestern den Podcast, den OMR-Podcast gehört vom Saturn Mediamarkt CEO, wo er eben genau über die Themen geredet hat und ich finde das extrem beeindruckend, was in dem Bereich vor sich geht oder was schon umgesetzt wurde.
Genau, also meldet euch auf jeden Fall bei Fabio von Kuhaga. Wir sind aber noch nicht am Ende. Die Kontaktdaten werden aber natürlich wie immer auch in den Shownotes geteilt und logischerweise kann man dich bei LinkedIn erreichen und über eure Webseite und logischerweise wird man euch auch so finden, wenn man euch googelt. Also vielleicht nochmal so ein kleiner Zukunftsausblick. Wie sieht die Zukunft für Kuhaga aus? Welche Pläne habt ihr für die nächsten Jahre? Was sind deiner Meinung nach die nächsten großen Herausforderungen oder auch Chancen für die Branche?
Ja, wir sind momentan gerade so eigentlich im spannendsten Prozess, ich sage jetzt weg von einem Startup, so hin zu einem Scale-Up oder zu einer Unternehmung, so in einer spannenden Unternehmensgröße. Also wir waren, ziemlich lange waren wir so 10 Mitarbeiter, 12 Mitarbeiter und dann haben wir jetzt letzten Dezember haben wir ein größeres Büro bezogen hier in St. Gallen. Waren dann am Anfang, glaube ich, 18 Leute und jetzt haben wir nochmal 6 Mitarbeiter eingestellt in der Produktion, die bei uns Daten sammeln, plus 2 Leute in der IT. Wir sind jetzt 7 in der IT, 12 in der Produktion, 6 im Sales, dann haben wir 3 Auszubildende, Isabel und ich, plus 2 im Marketing. Also wir sind jetzt 30 Mitarbeiter und haben jetzt für die nächsten 1-2 Jahre haben wir uns große Ziele gesetzt. Wir möchten Dachexpansion angehen. Wir möchten unser Geschäftsmodell noch etwas anpassen, dass wir in ein Recurring Revenue reinkommen, damit es ein bisschen weniger vom monatlichen Druck ist und weniger von uns Foundern abhängig. Und wir haben auch, was wir anbieten, haben wir einiges Spannendes, das wahrscheinlich kommen wird. So im Bereich Intent Data, ich weiß nicht, ob dir das etwas sagt, dass man so wirklich so Trigger-Events hat, wo man eigentlich Kunden kontaktieren kann, dass man nicht einfach, ich sage jetzt, triviale Adresslisten verkauft mit Ansprechpersonen, Koordinaten etc., sondern dass man genau weiß, zum Beispiel diese Firma hat letzte Woche einen neuen Head of Sales eingestellt, entsprechend kann man so die Leute spezifisch auf dieses Ereignis angehen oder es war ein Firmenjubiläum oder jemand hat einen neuen Standort bezogen oder hat sonst irgendwie einen speziellen Trigger-Event, wo man wirklich spezifisch darauf dann eigentlich seinen Pitch starten erwarten kann. Das ist etwas, das sicher kommen wird. Und ja, sonst halten wir die Augen offen. Jetzt mit KI ist natürlich für uns einerseits eine große Chance, andererseits natürlich auch eine gewisse Bedrohung, dass da gewisse Services outgesourced werden können über die großen LLMs. Und von dem her muss unser Team, vor allem im Tech-Bereich, da sehr wachsam sein, dass wir immer on the edge bleiben von den Entwicklungen, die es in den nächsten Jahren sicherlich geben wird, und dass wir da ein Vorreiter bleiben in unserer Branche.
Ja, das geht uns allen so, die wir uns als Martech-Company begreifen wollen oder in irgendeiner Form technikaffin, kann ich natürlich teilen. Aber es ja, jeder Herausforderung steht eben eine Chance gegenüber. Und bei jeder Bedrohung durch vielleicht neue Technologie steht vielleicht auch ja, eine Assistenzfunktion gegenüber. Und ja, das, was du gerade gesagt hast, dass es bestimmte Events gibt. Ich erinnere mich, dass es immer auch mal wieder Fachkonferenzen gibt, wo vielleicht genau die Ansprechpartner sind, die ich gerne sehen möchte. Nur ich kann nicht jedes Mal mir das Ticket kaufen und zu der Konferenz fahren. Ich muss mich vielleicht ja auch ein bisschen fokussieren in dem, was ich tue, und Prioritäten setze. Wenn ich vielleicht eine Reisebereitschaft habe von maximal 25%, kann ich nicht auf jeder Messe rumgeistern. Die einzige Chance, die ich dann also habe, sind Podcasts zu hören oder wo vielleicht Dienstleistungen vorgestellt werden. Oder aber, ja, ich brauche Teilnehmerlisten von diesen Fachkonferenzen, die ich natürlich spannend finde, weil meine Zielgruppe dort ja anwesend war. Und naja, ich habe sie jetzt nicht persönlich getroffen, aber ich würde sie gerne kontaktieren. Das heißt, auch das wäre ja triggerbasiert vielleicht etwas, ja, wo man dann entsprechend ansetzen kann.
Das ist genau ein klassisches Beispiel, das du erwähnst, mit eben Präsenz an der Messe, wo man dann im Vorgang, wenn man selber da ist, kann man zum Beispiel den Lead aufwärmen, indem man die Person schon mal anschreibt. Oder wenn man selber nicht teilnehmen konnte, dass man dann im Nachgang auf die Person zugeht und das so als Aufhänger verwenden kann und sagen, hey, ich habe gesehen, Sie waren an der IGAO, Sie waren an der OMR Festival und quasi das so als Intro nimmt. Und das ist natürlich, in Zukunft wird es immer spezifischer meines Erachtens nach, dass es wirklich Sinn macht, wenn man die Leute, sage ich jetzt, natürlich mit einer gewissen Schlagzahl, aber so kontaktiert, dass man nicht einfach so einen sehr absoluten Generalisten-Pitch macht und einfach sagt, hey, wir bei Cohaga machen die besten Firmenadressen, sondern konkret auf dich als Person zugeht und man sich entsprechend auch dann wertgeschätzt und persönlich betreut fühlt.
Ja, also wahnsinnig spannend, was man jetzt hier auch im Detail erfahren konnte, Fabio. Auch was ihr mittlerweile für ein großes Team seid, das vermutet man ja gar nicht, wenn man liest, jemand macht Address Broking. Das wird auf jeden Fall dann sehr viel greifbarer und man hat mal was gehört. Es wirkt auf jeden Fall persönlicher, wenn man die Person dann auch mal kennengelernt hat. Und dafür ist der Podcast da. Vielen Dank, dass du da warst,
Fabio. Sehr, sehr gerne. Ich danke dir vielmals.
Ja, wir sind gespannt auf eure Rückmeldungen. Meldet euch bei Fabio. Und ja, das war's mit Dachvibes. Hast du vielleicht noch eine persönliche Anekdote zum Schluss für unsere Hörer?
Nein, ich habe einfach so den, wenn ich etwas weitergeben darf, ich würde jedem und jeder Person, die im Sales ist, die im Vertrieb ist, die unternehmerisch tätig ist, einfach empfehlen, mit möglichst vielen Leuten in Kontakt zu kommen, sich nicht irgendwie verunsichern zu lassen, wenn es gerade mal nicht passt vom Zeitpunkt her, wenn ich auf jemandem zugehe und sage, hey, wir haben Adressen, ist das spannend für euch? Und er sagt, nein, zum momentanen Zeitpunkt nicht, dann versuche ich das nicht persönlich zu nehmen, sondern versuche einfach, das wie sachlich zu betrachten. Vielleicht fand er uns gut, hätte ihn auch überzeugt, was wir anbieten, aber er hat einfach noch keine Kampagne, er kann das Fulfillment momentan nicht sicherstellen, aber ich habe schon sehr oft erlebt, dass dann Kunden sich nach einem halben Jahr, nach einem Jahr, nach 2 Jahren einfach wieder gemeldet haben und gesagt, hey, du hast mich dort doch mal angesprochen wegen eurem Produkt. Das hat da nicht gerade gepasst von unserem Setup her. Ich fand es aber sehr spannend, oder ich fand dich auch als Person sympathisch. Entsprechend habe ich mir deinen Namen gemerkt und jetzt brauche ich Adressen. Schick mir bitte eine Offerte, ich bestätige die dir gleich bis heute Abend. Und von dem her denke ich einfach immer weitermachen, immer ja, Gas geben, dranbleiben, eine hohe Schlagzahl haben, versuchen, den besten Service zu liefern, den man nur bieten kann. Und dann kommt der Erfolg. Und ich musste auch 3, 4, 5, 6 Anläufe nehmen, bis es dann endlich mal geklappt hat. Und ja, ich glaube, das kann man in allen Bereichen so machen.
Sehr sympathisch. Vielen Dank, Fabio Metzler von Kuhaga.
Danke dir vielmals und auch weiterhin alles Gute und viel Erfolg.
Du möchtest mehr über unseren Gast erfahren? Dann schreib uns einfach eine Mail an podcast@dachvibes.com oder folge uns bei LinkedIn und im Netz unter dachvibes.com. Dachvibes.